Ihr sitzt alle wohl und ihr sollt auch wohl stehen. Heute der letzte Teil unserer fünfteiligen Serie Stehe wohl. Ich möchte nochmal betonen, wenn ihr einen Teil verpasst habt oder gar die ganze Serie, bitte holt ihn nach, denn im Kontext all dessen, was gesagt wurde, steht auch die heutige Predigt. Würde man nur die heutige Predigt hören, könnte man den Gedanken haben, es ist ein bisschen einseitig, aber das ist eine Serie, die gehört zusammen. Ihr könnt kostenfrei auf unserer Website euch die Predigten herunterladen oder in CD-Qualität hier für wenige Euro mitnehmen. Ich habe das heute mit dem Untertitel Saat und Ernte versehen. Ihr werdet noch sehen, warum. Und beginnen möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Arm trotz Reichtum heißt sie. In den Jahren der amerikanischen Wirtschaftskrise lebte in Texas ein Schafzüchter. Sein Name war Yates. Er lebte in großer Not. Mit der Schafzucht konnte er nicht genug verdienen, um Grundsteuern und Zinsen der Hypothek zu zahlen. Er verdiente zu wenig, um seine Familie mit nötiger Kleidung und Nahrung zu versorgen. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als die Wohlfahrt in Anspruch zu nehmen. Die Sorgen wuchsen. Er wusste nicht, wie alles einmal enden sollte. Dann kam eine Ölgesellschaft und untersuchte seine armselige Farm. Sie schlugen ihm eine Versuchsbohrung vor, weil sie berechtigte Hoffnung hatten, gerade auf diesem Grundstück Öl zu finden. Nach damaligem Recht gehörten auch die Bodenschätze dem Besitzer des Landes. Die Ölgesellschaft machte deshalb einen Vertrag mit ihm. Bei den Probebohrungen stießen sie in 365 Meter Tiefe auf ein riesiges Öllager, aus dem sie von Anfang an mehr als 9,5 Millionen Liter pro Tag fördern konnten. Und es wurde immer mehr. Und alles gehörte Mr. Yates. Seitdem ihm das Land gehörte, war er reich, aber er musste von der Wohlfahrt leben. Und was war die Ursache? Ganz einfach, er wusste es nicht. Er wusste nichts von seinen Reichtümern. Obwohl sie sein rechtmäßiges Eigentum waren, hatte er keinen Nutzen davon gezogen. Ich lese das vor, weil ich glaube, dass es einem großen Teil der Menschheit und auch der Christenheit genauso geht wie Mr. Yates. Sie haben eigentlich alles, was sie jemals bräuchten, zur Verfügung. Doch dadurch, dass sie es nicht wissen, machen sie keinen Gebrauch davon. Und das ist tragisch. Im Johannesevangelium, im 8. Kapitel, 32. Vers heißt es, Jesus sagte das, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe es letzte Mal bereits gesagt, dass es nicht die Wahrheit allein ist, die mich frei macht, sondern ausschließlich die Wahrheit, die ich erkenne. Ich kann umgeben sein mit Wahrheit, ich kann in einem Bibelmuseum leben und kann trotzdem nichts wissen von der Wahrheit. Kann trotzdem in Armut, in Krankheit, in Leid leben bis zu meinem Lebensende. Aber die erkannte Wahrheit macht frei. Ehre sei Gott. Die Gegenwart der Wahrheit kann und wird dir nicht helfen. Nicht die Gegenwart, sondern die Erkenntnis der Wahrheit hat die Kraft. Und du kannst es probieren. Du kannst deine Bibel auf eine kranke Körperstelle legen und sie wird nichts verändern an der Krankheit. Obwohl die Wahrheit in diesem Buch ist. Aber wenn du die Wahrheit erkannt hast, weil du sie gelesen, gehört, verstanden hast mit deinem Geist, dann reicht ein einziger Satz aus diesem ganzen Buch, um alles zu verändern, was bisher scheinbar ausweglos und unveränderbar schien. Ich möchte kurz zurückschauen mit euch. Wir haben uns in dieser Predigtserie bisher mit Folgendem beschäftigt. Wir haben die falschen Vorurteile gegenüber biblischem Wohlstand entlarvt und entkräftet. Gleichzeitig haben wir uns gültige biblische Beweggründe angeschaut, um biblischen Wohlstand zu erwerben. Wir haben also nicht nur das Was, sondern auch das Wie begonnen anzuschauen. Wir haben uns angeschaut, warum Glauben unverzichtbar ist, um in Gottes Wohlstandsplan hineinzukommen. Und wir haben uns auch angeschaut, wer unsere Sicht von Jesus geprägt oder soll ich vielmehr sagen, verprägt hat. Denn wenn du Jesus in einem falschen Bild siehst, dann wirst du auch nichts anderes erwarten, als das, was du siehst oder denkst. Wir haben anhand der Bibel nachgewiesen, dass Jesus selbst nicht arm war. Das, was viele in ihren Köpfen haben, ich selbst hatte das viele Jahre in meinem Kopf. Und er hat auch kein Armutsevangelium gelehrt. Wir haben uns über den Wert der Treue unterhalten. Die Voraussetzung ist, um von Gott Segen zu erhalten. Und schließlich haben wir das letzte Mal auch über das Geben des Zehnten als Zeichen des neuen Bundes gesprochen und über das Geben von Opfern, auf denen die Verheißung von Überfluss liegt. Heute gehen wir den letzten Schritt. Wir werden uns heute das Gesetz von Saat und Ernte anschauen. Grundsätzlich, was ist ein Gesetz? Warum ist dieses Gesetz für uns wichtig? Wir werden uns 8 Grundsätze zu proaktivem Säen anschauen. Und wir werden uns den Namen Gottes El Shaddai mal ein bisschen näher anschauen, der einer der wirklich wichtigen und oft der unterschätztesten Namen Gottes ist. Wir wissen, im Alten Testament hat Gott verschiedene Namen, die sein Volk ihm gibt und die jeweils für ein Attribut, für eine Wesensart Gottes stehen. Und auch El Shaddai betont eine der Wesensarten, die hier in dem Zusammenhang sehr interessant ist. Nun das Gesetz von Saat und Ernte. Das lesen wir schon ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose 8,22, wo es steht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Ich finde das fantastisch. Ich mag das, wenn mir jemand eine Zusage gibt für etwas, das auch nächstes Jahr noch gilt. Weißt du, wenn du heute in den Technikladen gehst und kaufst irgendein brandneues technisches Teil, vielleicht einen neuen iPod oder einen neuen Fernseher oder egal was, du kannst sicher sein, in wenigen Monaten bereits ist dieses neue, super teure Teil nur noch die Hälfte wert und niemand will es mehr, weil es ja schon wieder 2 neue Teile gibt, die das schon wieder ersetzen und auflösen. So, wir leben in einer sehr unbeständigen Zeit. Vieles, was heute ganz wichtig ist, ist morgen nicht mehr wirklich wichtig, manchmal sogar kontraproduktiv. Aber Gott und sein Wort sagt, er bleiben gleich. Das ist der Grund, warum wir uns heute treffen. Heute sind wir so angezogen. Vor 100 Jahren sahen die Leute in ähnlichen Gottesdiensten ganz anders aus und vor 1000 Jahren wieder ganz anders. Aber das Wort hat sich nie verändert. Die Bibel bleibt dieselbe, die Aussagen bleiben dieselbe, die Werte bleiben dieselbe. Einige gehen ja gerade in unserer Zeit wieder auf Wertesuche, auch nichtchristliche Menschen. Führungskräfte, überall höre ich das, Werte, Werte, Werte. Aber doch fehlen einige, weil sie den Wertgeber nicht mitbekommen. Sie haben die guten Werte schon und sagen, ja, das ist gut, Ehrlichkeit und Treue und Zuverlässigkeit, das ist gut, 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 tut uns gut auch als Betrieb. Aber dann kommt eine Krise und was wirft man zuerst über Bord? Die Werte, die was kosten, ne? Die Werte, die was kosten. Ja, Ehrlichkeit ist gerade ein bisschen teuer, wir machen ein bisschen was nebenher schwarz und das geht dann besser, haben wir mehr Verdienst als Firma. Weil der Wertgeber ist nicht drin, versteht ihr? Ohne Wertgeber sind die Werte immer nur so lange in, wie es mir was nützt. Da ist der Ehemann so lange treu, wie er was davon hat. Aber wenn er irgendwo anders eine Möglichkeit hat, was abzustauben, eine hübsche andere Frau, nimmt man das nebenbei mit, weil die Versuchung ist jetzt größer als die Werte. Ist aber der Wertgeber da und die Wahrheit ist erkannt worden, dann habe ich eine große Chance, jeder Versuchung zu widerstehen und Dinge ganz anders zu handhaben, als ich sonst vielleicht tun würde. Also auch jetzt und heute und auch morgen noch wird dieses Gesetz Bestand haben. Dieses Gesetz von Saat und Ernte, jeder Landwirt weiß das. Ich bin heute Morgen schon um kurz nach 6 durch die Felder Heistenbachs spaziert und habe in Zungen gebetet und Gott gepriesen. Und überall war schon wieder neu ausgesät und der Boden ist vorbereitet. Ein paar alte Ernten stehen noch aus, die bald eingeholt werden. Das Gesetz funktioniert 100% zuverlässig. Mein erster Beruf war Gärtner. Ich habe das wirklich gelernt, Saat und Ernte. Ich weiß, es funktioniert. Und es funktioniert immer. Wenn du was aussäst, wird es immer auch wachsen. Nicht alles wird bis zur Blüte kommen, es gibt kranke Pflanzen dabei, aber im Normalfall wird es wieder Frucht nach seiner Art bringen. Was ist ein Gesetz? Ein Gesetz ist eine Ordnungsregel, wird so definiert, im Duden unter anderem, aufgrund deren etwas ist oder geschieht, also ein Naturgesetz, oder die vorschreibt, dass oder wie etwas sein oder geschehen soll im Strafgesetz. Es ist eine Verordnung oder eine Rechtsvorschrift, auch Strafgesetz, das andere war Staatsgesetz, eine Verfassung, eine Satzung, wie es auch in unserem Grundgesetz der Fall ist, Regel, Richtschnur, Grundsatz, All das sind Definitionen von demselben Wort Gesetz. Unterm Strich können wir sagen, es ist etwas, das Gültigkeit hat, solange es besteht. Und wenn Gott sagt, dieses Gesetz wird nicht aufgehoben werden, dann glaube ich ihm. Das ist gut. Es ist gut, das zu glauben. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Gottes Wort es sagt. In Matthäus steht, anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Und ich verrate euch heute was. Das gilt nicht nur für die Landwirtschaft. Gott vervielfältigt dein Geld genauso, wie er die Saat des Bauern vermehrt. Die 160-30-fältige Zunahme begrenzt sich nicht auf das landwirtschaftliche Wachstum. Wir haben das so oft erlebt, Iris und ich, in den letzten 21 Jahren. Wir haben alles Mögliche gesät und wir haben tatsächlich auch alles Mögliche geerntet. Ich erinnere mich, wir hatten mal eine Zeit, da hatten wir ganz viele Blumen gesät. Wir haben alle möglichen Leuten Blumensträuße geschenkt, mit Fleurop geschickt. Das war irgendwie so von Gott geführt in der Zeit. Und ich sage euch, in diesen Wochen war unser Haus stets voll mit allem möglichen Grünzeug. Leute kamen und brachten uns immer Blumen mit. Das haben wir jetzt gar nicht verstanden. Warum bringen wir auf einmal so viele Blumen, bis wir gemerkt haben, die letzten 3-4 Wochen haben wir selbst ganz viel Blumen gegeben. Blumen kamen zurück. Und so, da gibt's lustige Sachen. Ich habe vor einer Weile habe ich jemandem Sportkleidung geschenkt. So ganz viele Dinge, neue Sportkleidung, der jetzt nicht so viel hatte. Und ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Aber 4-5 Wochen später schenkte mir jemand eine nahezu vollwertige neue Polar-Laufuhr. Meine ist schon 10 Jahre alt gewesen, ging noch, aber naja. Und das war eine richtig hochwertige. Ich dachte, wow. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Dachte ich, Moment, ich habe Sportkleidung verschenkt und eine Laufuhr bekommen. Das passt ja, ne? Also Saat und Ernte ging auf und die war mehr wert als das, was ich weggegeben habe. Ja, so die Dinge arbeiten. Könnte man jetzt viele, viele Beispiele nennen. Wahrscheinlich wüssten von euch viele zu erzählen, was in eurem Leben da schon passiert ist. Das führt uns aber nur dahin, dass wir, wenn wir den Zusammenhang zwischen aktiver Saat und anstehender Ernte eben erkannt haben, dann werden wir proaktiv säen. Was heißt das? Ich habe noch niemals einen Landwirt gesehen, mein Schwiegervater, er war Nebenberufslandwirt viele Jahre, noch nie einen Landwirt gesehen, der ausgesät hat, ohne zu erwarten, dass eine Ernte folgt. Das gehört zu den dümmsten Dingen, die ich je gehört habe, wenn Christen sagen, bitte säe aus, aber erwarte nichts zurück. Gib Geld weg, spende, gib dann Zehnten, gib Opfer ab. Bitte erwarte nichts zurück. Sei demütig. Das ist nicht demütig, das ist Stolz. Weil Gottes Wort lehrt uns was anderes. Es lehrt uns wohl, dass unsere erste Motivation nicht das Zurückhaben sein sollte, sondern das Gott gehorsam zu sein. Stimmt's? Das Erste ist, ich will das Richtige tun, weil es richtig ist, weil Gott das sagt. Das ist die erste Sache. Aber dann möchte ich natürlich auch alles andere ergreifen, was das Wort dazu sagt. Und da steht unter anderem drin, ich soll erwarten, dass auch was zurückkommt. Wenn ich was auf einen guten Boden lege, dann wächst was. Proaktiv heißt also, ich gehe von mir aus hin und sähe. Wenn du es nur machst, weil immer der Pastor hat gesagt, ich soll aber auch meinen Zehnten geben. Hey, ist nicht, wie es funktioniert. Geh ins Wort, finde heraus, ob das, was ich gesagt habe, biblisch ist. Und wenn es biblisch ist, dann um Himmels Willen tu es. Und wenn nicht, um Himmels Willen tu es nicht. Ja? Weil ihr seid ihm gegenüber verpflichtet und verantwortlich. Nicht mir gegenüber. Es ist nicht so wichtig, ob er das tut, was ich sage. Es ist wichtig, dass er das tut, was er sagt. Mein Job ist nur eine Vermittlungsfunktion. Telefonvermittlung ist ja. Er ist dran. Und die 8 Grundsätze, die ich jetzt zu diesem zweiten Punkt für euch mitgebracht habe, das sind Grundsätze, die habe ich mir einfach mal so zusammengeschrieben, weil es meine Grundsätze sind, mit denen ich seit Jahren umgehe und gebe. Die werdet ihr so wahrscheinlich nirgendwo in einem Buch oder so finden. Aber für mich funktioniert das fantastisch und sie sind alle mit dem Wort auch belegt und belegbar. Die meisten habe ich sogar hier mit Schriftstellen belegt. Es ist proaktiv, ich tue es, weil ich es tun will. Das ist die Voraussetzung, weil ich verstanden habe, worum es geht. Wenn ihr die Wahrheit noch nicht verstanden habt in dem Zusammenhang, dann nehmt euch diese 5 CDs dieser Predigtreihe und hört sie so oft, bis es Klick macht. Oder wenn ihr gerade in der finanziellen Krise seid, das Beste, was ihr tun könnt, ist euch Predigten über Finanzen anzuhören. Über Gottes Verheißung und diesen Dingen. Wenn ihr krank seid, ist nichts Besseres, was ihr tun könnt, als Predigten über Heilung euch anzuhören. Wenn eure Ehe gerade kriselt, das Beste, was ihr euch antun könnt, lest christliche Ehebücher und hört Predigten über Ehen, über gesunde Beziehungen an. So alles, was ich brauche, das höre ich mir an, solange bis ich es habe, bis ich die Wahrheit ergriffen habe und begriffen habe. Erster Grundsatz, ich sähe beständig. Heute zu säen bedeutet noch nicht morgen zu ernten. Das weiß jeder, der einen Garten hat. Wenn du heute was aussäst, hast du morgen noch nicht die Ernte. Das wäre schon ein ziemlich cooles Produkt, wenn du das hättest. Da würde ich sofort ins Geschäft mit dir einsteigen und würden wir das auf den Markt bringen und Weltmarkt. Eine Blume, die heute gesetzt wird und morgen ist sie schon erntereif. Das wäre der Hammer. Da würde jedes Wüstenland sofort mit dir ins Geschäft kommen wollen, wie sie ihre Länder ganz schnell fruchtbar machen. Wir müssen also vorausschauend leben und säen. Dieses Pflänzchen da im Asphalt, das hat auch wahrscheinlich eine Weile gebraucht, bis es das Loch da in die Betondecke reingemacht hat. Ich war so ein kleiner Junge, ich erinnere mich noch, in Echhofen beim Spaziergang und ich habe sowas gesehen. Ich habe da gestanden, in so einem geteerten Weg und da kam so ein Ding, dachte ich, um Himmels Willen, wie hat es das denn geschafft? Wie hat so eine kleine Pflanze geschafft, durch so eine Betonstraße zu kommen? Das hat mich begeistert. Ich habe es damals noch nicht so ganz begriffen und begreife es auch heute noch nicht wirklich so ganz. Aber ich sehe, dass Beständigkeit immer etwas bewirkt. Der stete Tropfen höhlt den Stein, wisst ihr? Nicht der eine Tropfen, aber vielleicht der 100.000.000., 243. ist vielleicht genau der, der dann das Loch in der Tiefe gräbt, die wir dann nachher sehen. So, wir müssen vorausschauend leben und säen. Leben. Sich heute über die Ernte des Vorjahres zu freuen, ohne sofort wieder auszusehen, bedeutet, sich auf eine Missernte vorzubereiten. Versteht ihr? Und sie sagen, boah, ich habe jetzt gerade eine Riesenernte. Ja, fantastisch, dann sähe wieder aus. Nicht alles, aber ein Teil. Sähe wieder aus, damit die nächste Ernte vorbereitet wird. Ich sähe deshalb jeden Monat, eigentlich jede Woche. Denn jede Woche zu säen heißt, jede Woche auch nach einer gewissen Wartezeit eine Ernte einzufahren. Und das macht Spaß. Ernten macht Spaß. Säen macht nicht immer Spaß. Säen ist manchmal schwer. Es gibt Zeiten, da haben wir unser letztes Geld gesät. Nicht, weil wir irgendeinen Sektenguru reingefallen sind, der uns das gesagt hätte, sondern weil wir daran glauben, wenn wir eine Not haben, ist das Wichtigste, was wir tun können, etwas auszusäen, was unseren Glauben zum Ausdruck bringt für Gottes Verheißung. Und wir säen etwas und wir wissen, diese Saat wird aufgehen, weil der Herr lässt wachsen, was wir ihm in die Hand geben. Die meisten Christen machen, wenn es eine Not ist, dann halten sie alles noch enger fest. Jetzt gebe ich gar nichts mehr. Jetzt kann ich gar nichts mehr geben. Und was passiert? Es wird weniger und weniger, was da ist. Die alten Ernten kommen noch rein, aber dann irgendwann hört es auf. Und man fragt sich, wie konnte Gott das zulassen? Gott hat das nie zugelassen, du hast es zugelassen. Wenn du aufhörst zu säen, hört die Ernte auf. Das ist nichts Neues, das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Und übrigens, ob du daran glaubst oder nicht, macht da überhaupt keinen Unterschied. Gesetze ändern sich nämlich nicht durch unseren Glauben. Sie sind einfach gesetzt. Das Gesetz der Schwerkraft, ich könnte es euch vormachen, ob du dran glaubst oder nicht, ist völlig egal. Es funktioniert immer. Es sei denn, du bist im luftleeren Raum oder so, ne? Aber da kommen wir ja heute nicht mehr hin. So, lasst uns aber, so heißt es im Galater 6, lasst uns aber im Gutes tun, ich übersetze das gerne, das Richtige tun, das meint es nämlich, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich weiß nicht, wie oft ich darüber schon gepredigt habe. Das ist für mich eine der Kernstellen von Saat und Ernte. Die sagt, wenn du das Richtige tust und das beständig tust, dann wirst du garantiert eine Ernte haben. Margit, ich weiß nicht, ob du sie nächstes Jahr hast oder dieses Jahr oder nächsten Monat oder morgen. Aber ich weiß, dass die bestimmte Zeit existiert, weil Gott es sagt. Gott sagt, wenn ich das Richtige tue und ich tue es beständig, dann wird es eine bestimmte Zeit geben. Und da kommt die Ernte. Dauert es länger, ist die Ernte größer. Wir haben über Elefantengeburten gesprochen, über Bambussaaten gesprochen, die dann innerhalb von ein paar Wochen 10, 20, 30 Meter hoch wachsen, wo sie 4 Jahre lang nicht zu sehen waren im Boden. Ja, lasst uns doch gespannt sein. Zweiter Grundsatz. Meine Saat nimmt von Jahr zu Jahr zu. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Beachtet bitte, dass hier zuerst gegeben wird, bevor empfangen wird. Manche sagen, ja, wenn ich mal die Gehaltserhöhung habe, wenn mal die Kinder aus dem Haus sind, wenn das Haus bezahlt ist, ja, dann gebe ich auch. Kannst du machen. Verpasst nur eine Menge in der Zeit. Das Buch Leben mit Vision, wir haben das hier 18 Mal gepredigt, ihr erinnert euch zum Teil vielleicht, wenn ihr dabei wart. Rick Warren, der dieses Buch geschrieben hat, hat einen Bund gemacht mit seiner Frau und hat gesagt, liebe Frau, als Pastor anfing, wir wollen jedes Jahr 1% mehr geben als den Zehnten. So gaben sie also im ersten Dienstjahr 10, im zweiten 11, im dritten 12 und so weiter, bis sie bei 19, glaube ich, waren. Und da hat er dieses Buch geschrieben, das ja millionenfach verkauft wurde. Und er sagte, ich habe also meine Ernte eingefahren, sagt er. Und heute, ich habe der Gemeinde all die Gehälter zurückgezahlt für all die 9 Jahre. Und ich lebe heute von 10% meiner Einnahmen und 90% gebe ich an die Gemeinde. Ich meine, das ist ja eine beständige Erhöhung der Saat. Ich habe 2, 3 andere Geschichten, die ähnlich waren, gehört, meist von Pastoren, die da einfach sehr konsequent waren. Und Gott hat es gesegnet. Ich kann dir nicht versprechen, dass es bei dir genauso sein wird, aber ich weiß, eine beständig erhöhte Saat gibt eine beständig erhöhte Ernte. Also was wir tun, wir säen jedes Jahr etwas mehr. Das dritte Prinzip oder der dritte Grundsatz, ich sehe das Beste. Das heißt das Erste. Ich warte nicht, bis der Monat rum ist und gucke dann, ob ich mir noch was zu geben leisten kann. Sondern ich gebe es dann, wenn das Geld reinkommt. Eine Schriftstelle im 2. Korintherbrief, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ich mag diese absolut großzügige Aussage Gottes. Überreich, alle Zeit, alle Genüge und nochmal überreich zu jedem guten Werk. Ich meine, sorry, aber Gott ist kein kleinlicher Gott. Gott hat nie ein Finanzproblem gehabt und er wird auch nie eins haben. Die Krise, die Welt gerade erlebt, lässt ihn ziemlich kalt, weil seine Wirtschaft funktioniert nicht wie die Wirtschaft dieser Welt. Seine Wirtschaft funktioniert nach dem Saat- und Ernteprinzip und wird es immer tun. Wer kärglich sät, sagt es hier, wird kärglich ernten. So gib nicht im Geiz, sondern im Glauben und in Freude. Denn Gottes Ziel ist, dich dann so gut zu versorgen, dass du in viel größerem Maß ein Segen sein kannst. Und ich weiß, hier sitzen heute Personen, die viele Jahre Zehnten und Opfer gegeben haben. Und viele davon geben heute ein Vielfaches dessen, was sie vor 5 oder 10 Jahren gegeben haben. Warum ist das so? Wir haben einfach Glück gehabt. Ich glaube das nicht. Der Vorteil von einem Pastor, der so ein paar Jahrzehnte schon im Dienst ist, ist, du siehst Entwicklungen, die du sonst gar nicht so mitbekommst. Du siehst über 15, 15, 20 Jahre Familien sich entwickeln und du siehst, wie sich treue Leute entwickeln. Und es ist atemberaubend schön. In den ersten 5 Jahren habe ich sowas überhaupt nicht gesehen. Da habe ich das mal gehört von irgendeinem Prediger. Aber heute sehe ich das. Es lohnt sich, die richtigen Dinge beständig zu tun. Es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer. Du siehst Leute, wie du sagst, guck das Ende von Menschen an. Guck das Ende von Menschen an, die treu waren, und das Ende von Menschen, die untreu waren. Du siehst einen Unterschied. Und der ist manchmal so makaber. Auch bei Christen, du siehst einen Unterschied. So, lasst uns von der Sorte sein, die treu, die integer leben und die richtigen Dinge tun. Gerade dann, wenn sie was kosten. Denn integre Leute stehen zu ihrem Wort, auch wenn es sie was kostet, wenn es einen Nachteil bringt. Wenn ich eine Zusage gegeben habe, ist es eine Zusage. Und wenn ich dann auf einmal keine Lust mehr habe oder es mir scheinbar nicht mehr leisten kann, dann tue ich es trotzdem. Weil das ist Integrität. Und ich glaube, Gott achtet und ehrt das. Das ist ein anderes Wort für Treue. Gott hat mit dir einen Bund geschlossen und dieser Bund beinhaltet unter anderem Folgendes. Alles, was du besitzt, wird sein Eigentum. Jetzt müsste man nicht alle jubeln. Ja, wir haben nichts, wir sind Besitzlose. Die Bibel sagt, wir sind Besitzlose. In dem Moment, wo wir Christen geworden sind, viele sagen, komm, ist ja nicht, riskier doch mal, werd doch mal Christ, es kostet ja nicht wirklich viel. Ich sage in der Regel, wenn du dieses Gebet mitbetest, kostet es dich dein Leben. Überlege gut. Christ sein ist nie billig gewesen. Aber die andere Wahrheit ist ja, in dem Moment, wo du Christ wirst, übergibt Gott dir gleichzeitig seinen Besitz. Das ist dieser berühmte Tausch am Kreuz. Wir reden jetzt nur über einen Part dieses Tauschs, der beinhaltet viel mehr. Wir reden ja über Finanzen in diesen 5 Teilen. Er sagt, gib mir, was du hast und ich gebe dir, was ich habe. Und zeig mir einen Mensch, der dabei verlieren kann. Nicht Bill Gates kann dabei verlieren. Niemand kann dabei verlieren. Wir werden zu Verwaltern dessen, was Gott uns hier lässt und was Gott uns gibt. Und wenn wir treue Verwalter sind, sagt er, dann gebe ich euch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich kenne Christen, die verwalten viele Millionen, weil sie treu waren mit ihren ersten 1000. Wir müssen jedoch erst unseren Teil tun, damit Gott seinen Teil tun kann. Denn er sagt, gebt, dann wird euch zurückgegeben werden. Viel zu viele warten darauf, dass Gott ihnen gibt, damit sie auch geben können. Das ist aber nicht biblisch. Gott sagt, ihr fangt an, weil das ist euer Glaubensschritt. Jedes Mal, wenn ihr gebt, wächst euer Glauben in diesem Bereich. Wenn ihr es aus dem richtigen Motiv und aus dem Wort heraus tut. Denn Gott hat dann den Beweis von dir, dass du treu bist in dem, was du hast. Und wenn du treu bist in dem, was du hast, dann kann er dir mehr geben, als du hast. Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und ich sage euch, es geht nicht um einen einarmigen Banditen bei dieser Lehre. Es geht um einen Lebensstil. Die Saat ist ein Vorrecht, ein Bundesrecht. Wenn ich meinen Zehnten hier sonntags ins Opfer werfe, dann vergeht eigentlich kein Mal, ohne dass ich nicht meine Hand auf diesen Umschlag lege. Und ich sage, danke Vater, dass ich mit dir im Bund stehe. Und das ist mein Bundeszeichen. Dieser Zehnte gehört dir, solange ich lebe. Es ist dein Teil. Und ich werde keine Hand daran legen. Ich mache mir bewusst, in was für einem Bund ich stehe. Und das ist ein Vorrecht, das ist keine Pflicht. Ich rate dir, wenn du den Zehnten aus Pflicht gibst, überdenk, was du tust. Es ist ein Vorrecht und eine Ehre, diesem wundervollen Herrn geben zu können. Vierter Grundsatz. Ich sehe auf guten Boden. Das heißt in der Schrift, anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. In diesem weltbekannten Beispiel vom Sämann ist ja bekannt, dass es vier verschiedene Bodenarten dort gibt, die beschrieben werden. Da ist zum einen das Saatgut, das am Wegrand verstreut wird und das von den Vögeln gefressen wird. Das produziert natürlich keine Frucht. Es fällt nieder, die Vögel picken es auf und das war's. Das ist wie ein Mensch, der aus dem Gottesdienst rausgeht, hat zwar die Wahrheit gehört, geht raus, hat aber alles vergessen. Es ist nichts geblieben. Der Feind hat es ihm wieder weggenommen und er geht wieder in seine Alltagssorgen auf, macht weiter wie vorher. Das kann passieren. Es liegt viel an dir, wie du hier reingekommen bist. Wer hier schon im Gebet vorbereitet im Gottesdienst angekommen ist, schon seine Zeit in neuen Zungen gebetet hat, Gott angebetet hat, der kommt hier rein, der wird fruchtbarer Boden sein. Aber es gibt eben die andere Möglichkeit. Du kommst aus dem Stress des Alltags und wunderst dich, dass dich nichts anspricht, was hier passiert. Das zweite ist Saatgut, das auf steinigen Boden fällt. Das geht zwar auf, aber später von der Sonne wird es versenkt. Ja, habe ich was verstanden und ich fange an, das Richtige zu tun, aber dann wird es eng, die Haushaltskasse wird knapper und knapper und ich höre dann doch auf, das zu tun, was ich eigentlich tun wollte und als richtig erkannt habe, weil ich der Not mich beuge anstatt der Wahrheit. Saatgut, das unter Dornen gesät wird, dass sie am Ende ersticken, ist ebenso bekannt. Oft sind es Dinge, die mit der Wahrheit zugleich aufwachsen. Das sind Leute, die in zwei Welten versuchen zu leben. Vielleicht in der christlichen wie in der esoterischen und vermischen Wahrheit und Lüge. Und merken gar nicht, wie es nebeneinander groß wird und einander die Kraft raubt. Und letztendlich bleibt von der Wahrheit nichts übrig, weil ich die Wahrheit nicht als Wahrheit nehme. Sobald du etwas dazu tust zum Wort Gottes als Wahrheit, hast du ein ernsthaftes Problem, sagt die Bibel selbst. Wer etwas hinzutut oder hinwegnimmt, der ist verflucht. Wenn du irgendwelche anderen religiösen, esoterischen, okkulten Dinge mit zunimmst und denkst, das hat für mich ja mal funktioniert, dann läufst du Gefahr, die ganze Wahrheit und das, was ich für dich sein will, zu verlieren. Und schließlich, der Same, der auf guten Boden gepflanzt wird, der bringt dann eben 60, 30, 60, 100-fältig Frucht. Und das ist es, worum es geht. So, es geht um guten Boden, denn dort können wir eine optimale Ernte erwarten. Und wenn Jesus sagt, dass nur der gute Boden in der Landwirtschaft eine reiche Ernte bringt und nur der gute Boden eine geistliche Ernte produziert, dann ist es doch einleuchtend, dass nur der gute Boden eine reiche finanzielle Frucht bringen kann. Im Markus-Evangelium übrigens heißt es, dass wenn wir unsere Opfergaben in das Reich Gottes, also im guten Boden geben, wir die Möglichkeit eines hundertfachen Zuwachs haben. Ich zeige euch das noch hier kurz. Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mütter oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker. Jesus sagt nicht, und darauf will ich hinaus, dass das erst nach unserem Tod passiert, sondern er sagt, jetzt in dieser gegenwärtigen Zeit soll das zustande kommen. Natürlich wissen wir, dass das Zentrum und das Wesentlichste an allem das ewige Leben ist bei Gott. Aber auch hier in dieser Zeit trägt Gott schon Sorge für uns und passt auf, dass wir all das haben, was er uns zugesagt hat. Was ist nur ein guter Boden? Ich habe herausgefunden, dass ein guter Boden eine Gemeinde des vollen Evangeliums ist. Da, wo das gepredigt wird, was Wahrheit ist, und zwar der ganze Umfang. Nicht nur ein Teil, nicht nur 10% oder 50% oder 80%, sondern wo das Wort tatsächlich die Vollmacht hat und das Vorrecht, das zu sein, was es sein will. Nämlich tatsächlich befreiend, heilend, rettend, versorgend. Amen. So, sehe auch nicht dorthin, wo Not ist. Wir müssen Geld sammeln, um Segen zu sein. Das ist ein völlig anderes Denken. Ich müsste jetzt nicht sagen, Leute, bitte sät ins Christuszentrum. Uns geht's so schlecht, wir brauchen dringend euer Geld. Ist nicht so, uns geht's gut. Im Christuszentrum geht's fantastisch, uns geht's gut. Aber alles, was wir haben, können wir natürlich umsetzen. Wenn ich 1 Million mehr zur Verfügung hätte, als wir jetzt haben, könnten wir noch ganz andere Dinge tun. Versteht ihr, was ich meine? Wir geben nicht, weil Not hier ist. Das ist nicht der Grund. Ich brauche gar keinen hier. Gottes Ehre kann ich sagen, alles ist gut. Aber was wir haben, können wir einsetzen. Ich würde gerne noch ein paar Leute einstellen. Ich würde gerne für ein Grundstück sparen. Ich würde diese Dinge gern tun. So, da in die Richtung gehen wir. Nicht in die Notliga, sondern in die Liga. Weiter geht's. Weil wenn wir nur in Not geben, das ist wichtig, dann werden wir auch nur in Not etwas erhalten. Auch das ist ein Saatprinzip. Es gibt Leute, die geben immer nur, wenn irgendwo Not ist. Und wundern sich, dass sie das ganze Jahr über schlecht geht. Und wenn es am tiefsten geht, dann kommt irgendwo eine Hilfe her. Das ist nicht der biblische Weg. So soll es eigentlich nicht sein. Fünfter Grundsatz. Ich erwarte eine gute Ernte. Wir sollen Gott glauben. Es gibt Leute, die sagen, du sollst nicht geben, um zurückzuerhalten. Aber genau das ist doch das Prinzip des Glaubens. Zeig mir einen Fürbitter, jemand, der für einen anderen betet und der nicht erwartet, dass was passiert. Dann brauche ich doch nicht beten. Und genauso ist es mit Geben. Wenn ich gebe und erwarte nicht, dass daraufhin was passiert, dann habe ich es nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Lukas 6, 38 spricht übrigens von einem vollen Maß. Halt, nochmal zurück. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. 2. Korinther 9, 6, ich habe es eben schon mal gelesen. Wir sollen geben, um gesegnet zu werden, um ein Segen sein zu können. So schäme dich also nicht zu geben, um zurück zu erlangen. Das ist biblisch und okay. Aber achte auch auf dein Herz, dass es nicht Habgier ist, die dich zum Geben bringt, sondern die Sehnsucht, Gottes Wort zu ehren und ein größerer Segen sein zu können als bisher. Wenn das Motiv ist, ist es was ganz anderes als ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Das ist nur eine gute Geldanlage. Ja, es ist eine gute Geldanlage. Die beste, die ich kenne, aber es ist nicht der Kern. Der Kern ist, ich tue es, weil es richtig ist für Gott. Und Gott sagt, ich soll erwarten, dass was zurückkommt, damit ich wieder säen kann. Und damit es mir nebenbei ziemlich gut geht. Wie Rick Warren das mit seinen 10% Leben und 90% Geben, hat mich sehr inspiriert, dieser Gedanke. Ich, wow, das ist gut. Das ist fantastisch. So wünsche ich jedem Unternehmer hier, dass ihr eure Firmen leiten könnt, dass ihr 90% gebt und von 10% königlich leben könnt. Amen. Halleluja. Sechster Grundsatz. Ich erwarte, das zu ernten, was ich sähe. Das heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Da steht nicht, du säst Alpenfeilchen und erntest Primeln. Du säst Äpfel und erntest Birnen. Da stimmt dann was nicht. Da ist genetisch irgendwas schiefgelaufen, würde ich sagen. Der normale Grundsatz ist, das, was du säst, das erwarte bitte auch zu ernten. Ja, wir haben gesagt, ICI, Insights, wie heißt es auf Deutsch, Ideen, Konzepte, Einsichten, sagt Oral Roberts, ist das, was er meistens geerntet hat. Aber lies weiter. Das, was dadurch entstanden ist, war immer das, was er vorher gesät hat. Er hat Geld gesät und unterm Strich kamen durch Ideen, Konzepte, Einsichten auch wieder Geld an. Steht ihr? Es ist nicht immer sofort die bare Botschaft, die ich bekomme. Vielleicht gibt Gott dir eine Geschäftsidee, die fantastisch ist. Einige, weiß ich, sind hier gerade in Erfindungen und Dingen dran. Und Gott macht so Sachen. Gott gibt dir Inputs, die über dem hinausgehen, was du in deinem Verstand produzieren kannst. Aber letztendlich kommt das bei raus, was du auch gesät hast. Und mehr, natürlich. Oder 1. Mose 1, Vers 12. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Siebtes Prinzip, siebter Grundsatz. Ich sehe unbeeinflusst von den Umständen. Wenn Iris und ich etwas benötigen, für das wir kein Geld haben, ist das Erste, was wir tun, eine Aussaat zu machen, statt zu sparen. In der Regel schreiben wir uns eine Liste, wo das draufsteht, was wir gerne hätten, kleben die irgendwo an die Küchentür oder in den Kühlschrank und dann sagen wir, okay, wir glauben jetzt zusammen für diese Sache. Gott ist gut, wir kennen sein Wort und wissen, er hat Gutes für uns und jetzt lass uns was aussäen. Darf ruhig wehtun, wir säen jetzt mal was. Ich weiß, einige von euch tun das sowieso, aber vielleicht noch nicht jeder. Das ist eine gute Sache, um die Saat, die man in die Erde bringt, gerade ein Stück weit schon mal zu düngen. Und Gott segnet das, weil es ist ein Glaubensschritt, ein Glaubensakt jedes Mal. So, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass dieser kleine Junge, dieser junge Mann gegen Goliath, man sieht es nicht ganz so gut, dieses Muskelpaket, was da am Boden liegt, von dem natürlichen Herrn eine Chance gehabt hätte. Aber er hat das Richtige getan, er war unbeeinflusst von den Umständen. Er hatte keine Rüstung, er hatte kein Schwert, er hatte nicht die 2,30 Meter Größe und Stärke, er war kein kampferprobter Krieger. Und doch, er hat das Richtige getan, Gott war mit ihm und er hat die Umstände buchstäblich besiegt. Achter und letzter Grundsatz, ich sehe Gott wohlgefällig. Du kannst deinen Zehnten nicht in ein Waisenhaus oder in einen Missionswerk geben und dann die Verheißung des offenen Himmels erwarten. Das funktioniert nicht. Der Zehnte gehört in das Kornhaus Gottes. Ich habe das letzte Mal gesagt, wo immer, aus welcher Gemeinde Sie hier sind heute, wir haben einige Gäste hier, Ihr Zehnter gehört nicht hierher. Ihr Zehnter gehört in die Gemeinde, wo Sie Ihre geistige Nahrung herbekommen. Okay? Ganz wesentlich. Opfer dürfen Sie gerne mal hier geben, wenn Gott Sie dazu führt. Aber ansonsten, der Zehnte gehört in die Gemeinde, wo Sie hingehören. Auch wenn Sie nicht mit allem einverstanden sind oder den Pastor nicht wirklich mögen oder was, ist es nicht wichtig. Der Zehnte gehört dahin, wo Sie Ihre Zugehörigkeit, ihre Versorgung hernehmen. Gottes Wort sagt, dass der Zehnte in voller Höhe in das Vorratshaus gehört, da haben wir letztes Mal ja gesprochen, dahin, wo deine geistige Nahrung herkommt. Und das Opfer darüber hinaus, da darfst du gerne den Herrn fragen, wo du das hingeben kannst. Zement und Wasser zusammen ergeben übrigens was Stabileres, als jedes dieser Elemente alleine jemals sein kann. Es gibt Beton. Und geben und Gebet zusammen hat eine ähnliche Wirkung. Wenn wir geben und mit Gott in Verbindung sind dabei und gehorsam das tun, was er uns sagt, dann haben wir tatsächlich diese Betonwirkung. Dann wird aus Wasser und Zement eben was viel härteres und stabileres werden. So achte immer darauf, dass du auch im Geiste das tust, was getan werden soll. Unser dritter Hauptpunkt heute ist Gott El Shaddai. Dieses Wort wurde sehr häufig von den Patriarchen verwandt im Alten Testament. Von Abraham, Isaac, Jakob, Josef und auch denen danach. Sie nannten Gott mit diesem Namen. Nicht nur, aber auch. Sie nannten Gott El Shaddai. El Shaddai ist Hebräisch und bedeutet wortwörtlich der Vielbrüstige. Das ist ein Bild für Nahrung, für Versorgung. Der Vielbrüstige. Ja, weiß vielleicht noch nicht jeder. Wir übersetzen das am besten in der heutigen Zeit mit allgenügsam. Gott, der in erster Linie für sein Volk da ist, der mehr als genug ist. Das ist auch eine schöne Übersetzung. Gott, der mehr als genug ist. So wie Shalom ja bedeutet, nichts fehlt und nichts kaputt. Shalom, das, was oft mit Frieden übersetzt wird, ist eigentlich die Bedeutung. Dass nichts fehlt und nichts ist kaputt. Alles ist gut, würde man heute vielleicht sagen. Gott, der Allmächtige, der El Shaddai, bereichert nicht nur, sondern macht fruchtbar. Denk mal an Abraham, mit 99 Jahren wurde er nochmal Vater. El Shaddai. Als ich die Patriarchen studierte, fand ich heraus, dass sie alle miteinander, Abraham, Isaac, Jakob und Josef, über die Maßen gesegnet waren. Da war aber auch keiner dabei, der gesagt hätte, oh, mir geht's gerade nicht so gut. Ich habe gerade eine Missernte gehabt, mir einen Mangel hier und Mangel dort. Sie sprachen Gott mit El Shaddai an. Mit dem Gott, der mehr als genug ist, mit dem Allversorger, mit dem allmächtigen Gott. Sie sprachen ihn nicht an mit, oh, du mich in Armut und Knechtschaft leben lassender. Ja, achten wir manchmal auf unsere religiösen Erfahrungen und Gefühle, die in die Richtung gehen können. Oh, danke, dass du das zulässt und mich so arm hältst. Preis sei dir, Herr. Das ist Religion. Das ist nicht eine lebendige Gottesbeziehung. So achte auf deine Worte und wie du über Gott redest. Es ist der Ausdruck dessen, wie du über Gott denkst und glaubst. Im ersten Buch Mose, Kapitel 26, habe ich euch jetzt nicht auf der Folie oder auf dem Beamer, ich muss nur ganz kurz, Verse 1 bis 3, Einer der Patriarchen hatte hier ein Erlebnis. Wieder einmal, wie schon zur Zeit Abrahams, kam eine Hungersnot über das Land. Deshalb zog Isaak nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Dort erschien ihm der Herr und sprach: Geh nicht nach Ägypten, wohne in dem Land, das ich dir zeige. Bleib hier in diesem Land und ich werde dir beistehen und dich segnen. Ich werde dir und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Ich werde meinen Eid erfüllen, den ich deinen Vater Abraham geschworen habe. Mitten im Land der Hungersnot sagte Gott: Bleib hier und sähe aus. Kann man sich nicht mehr so richtig vorstellen, so als Stadtbewohner. Mitten in der Hungersnot, wo du alles zusammenhältst, was du hast, damit du deine Familie durchkriegst, sagt Gott: Und jetzt wirf das Getreide aufs Feld und warte ein paar Monate, bis es erntbar ist. Mitten in der Hungersnot. Alle anderen sind weggezogen, nach Ägypten, irgendwo hin, wo es noch Vorräte gab. Und Isaak sollte bleiben. Und dann steht im 12. Vers: In diesem Jahr erntete Isaak 100-mal mehr Getreide, als er ausgesehen hatte, denn der Herr segnete ihn. Mitten in der Hungersnot, wisst ihr, wenn wir jetzt von Rezession reden und all dem Blödsinn, das ist für uns als Christen nicht wirklich maßgebend. Die Welt kann Rezession haben, wir haben Wachstum, wir haben Überfluss. Bei uns stimmt's, es geht weiter. Wir müssen nicht mit Arbeitslosigkeit rechnen, sondern mit Beförderung. Mit neuen Geschäften statt mit niedergehenden Geschäften. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, wenn wir die Saat im richtigen Boden haben. Und wenn wir nicht weglaufen und machen, was alle machen, dann haben wir nämlich, was alle haben. Ich wollte noch nie das haben, was alle haben. Ich wollte das haben, was er hat. Amen. Und noch ein letzter Bibelvers, bevor ich euch eine Geschichte mitgebe, mit dem ich die Predigt auch beende. Im Psalm 126 stehen zwei sehr tiefgehende Verse über Saat und Ernte. Da heißt es im Vers 5 und 6, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Ein Same, der sorgsam bewahrt, aber nicht in den Boden gebracht wird, wird sich niemals vermehren. Die Aussaatzeit ist oft eine anstrengende Zeit. Selten ist es die Zeit großer Freude, wenn wir säen. Ich möchte euch an einer Erzählung von Dr. Del Tarr, einem Professor für Anthropologie, teilhaben lassen, der Folgendes berichtete. Früher konnte ich mit Psalm 126 wenig anfangen, bis ich eines Tages in die Sahelzone reiste. Jenem ungeheuer weitläufigen Savannenstreifen, der sich rund 6500 Kilometer weit südlich an die Sahara anschließt. In der Sahelzone fallen sämtliche Niederschläge in nur 4 Monaten, Mai, Juni, Juli und August. Danach gibt es 8 Monate lang nicht einen Tropfen Regen. In der Trockenzeit bekommt der Boden erst feine Risse und platzt dann auf, genau wie die Hände und Füße. Die Wüstenwinde der Sahara wirbeln den Staub auf und schleudern ihn mehrere hundert Meter hoch in die Luft, bevor er langsam quer durch Westafrika zieht und sich als feiner Staub über das ganze Land legt. Er landet im Mund, er dringt in Uhren ein und bringt sie zum Stehen. Das Getreide für das ganze Jahr muss in nur 4 Monaten der Regenzeit gesät und geerntet werden. Auf kleinen Feldern bauen die Menschen Hirse oder Maniok an. Oktober und November, das sind herrliche Monate. Die Kornspeicher sind gefüllt, die Ernte ist da. Die Menschen singen und tanzen. Sie essen 2 Mahlzeiten am Tag. Die Hirse wird zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben und zu einem Brei von der Konsistenz eines Lebkuchenteigs vermengt. Der klebrige Brei wird heiß gegessen. Man rollt ihn mit den Fingern zu kleinen Kugeln, die man in etwas Soße taucht und dann in den Mund steckt. Die Mahlzeit liegt schwer im Magen und man kann schnell einschlafen. Der Dezember folgt und die Kornvorräte gehen allmählich zurück. Viele Familien lassen die Morgenmahlzeit weg. Spätestens im Januar gibt es kaum eine von 50 Familien, die noch immer 2 Mahlzeiten am Tag isst. Im Februar wird auch die Abendmahlzeit kärger, bis sie im März so weit geschrumpft ist, dass die Kinder krank werden. Mit einer halben Mahlzeit am Tag bleibt niemand lange gesund. Der April ist der Monat, der mich in meinen Erinnerungen verfolgt. In dieser Jahreszeit hört man die Babys in der Dämmerung schreien. Die meisten Tage vergehen mit nichts als einer Tasse Hirseschleim am Abend. Und dann passiert das Unvermeidliche. Ein 6- oder 7-jähriger Junge kommt eines Tages aufgeregt auf seinen Vater zugelaufen.
Papa, Papa, wir haben Getreide,
ruft er. Sohn, du weißt doch, dass wir schon seit Wochen kein Getreide mehr haben, antwortete der Vater.
Doch, haben wir, beharrt der Junge. Drüben in der Zügenhütte, da hängt ein Ledersack an der Wand. Ich habe mich auf einen Stein gestellt und mit meiner Hand hineingefühlt. Papa, da ist Getreide drin. Gib es Mami, dann kann sie Mehl machen und unsere Bäuche können heute Nacht gut schlafen.
Der Vater steht reglos da. Sohn, das geht nicht, stößt er mühsam hervor. Das ist die Saat für das nächste Jahr. Sie ist unsere einzige Hoffnung gegen den Hungertod. Wir warten auf den Regen und wenn er kommt, dann müssen wir aussäen. Endlich im Mai treffen die Niederschläge ein. Dann schaut der kleine Junge fassungslos zu, wie sein Vater den Sack von der Wand nimmt und etwas völlig Unbegreifliches tut. Statt seine vom Hunger geschwächte Familie zu sättigen, geht er auf das Feld, nimmt das kostbare Getreide mit Tränen in den Augen in die Hand und wirft es weg. Er verstreut es im Staub. Warum tut er das nur? Weil er an die Ernte glaubt. Doch das Säen schmerzt ihn so sehr, dass er weint. Die afrikanischen Pastoren sagen, wenn sie über Psalm 126 predigen, das ist Gottes Gesetz der Ernte. Erwartet nicht, euch später zu freuen, wenn ihr nicht bereit seid, wart mit Tränen zu säen. Diese Gemeinde hier, die ist entstanden, weil Iris und ich und eine Handvoll Menschen jahrelang oft unter Tränen gesät haben. Doch Hunderte fanden dadurch Christus. Ich möchte dich ermutigen, beginne heute dein Leben in der Ernte. Doch es beginnt mit deinem Leben in der Aussaat. Ich möchte zusammenfassen. Das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert zuverlässig. Und Säen ist proaktiv. Ich mache es nicht, weil es andere machen, sondern ich mache es, weil ich entschieden bin, es zu tun. Das heißt, ich säe beständig. Meine Saat nimmt von Jahr zu Jahr zu. Ich sehe das Beste. Ich sehe auf guten Boden. Ich erwarte eine gute Ernte. Und ich erwarte das zu ernten, was ich sehe. Und ich sehe unbeeinflusst von den Umständen und sehe Gott wohlgefällig. Denn Gott ist El Shaddai. Er ist mehr als genug. Alles, was ich auf ihn sehe, das geht nie verloren. Und so möchte ich euch bitten, jetzt mit mir zu stehen. Denn alles, was ich gesagt habe, führt zu dem Zugang, der entscheidend ist vor jeder Saat. Ich kann in das Reich Gottes Millionen hinein säen und kann trotzdem in die Hölle gehen, weil mein Leben nicht ausgesät war ins Reich Gottes. Versteht ihr? Ich kann Dinge tun und Dinge säen. Ich kann gute Dinge tun mein Leben lang und werde trotzdem keinen Zugang haben in den Himmel, weil Gott sagt klar durch Jesus Christus, es gibt nur einen einzigen Zugang, der ist nicht Geld geben, der ist nicht gute Werke tun, der ist nicht Leistung bringen. Der einzige Zugang zu Gottes Reich ist es, wenn wir Jesus Christus, den Sohn Gottes, kennenlernen. Und darum steht auch in der Schrift, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere, wovon wir jetzt auch viel gesprochen haben, all die materiellen Dinge, die wir ja brauchen, die ja zum Leben wichtig sind, die werden da sein. Ich hoffe auch mit dieser Predigt nicht erreicht zu haben, dass du jetzt nur noch auf Geld schaust und auf diese Dinge. Das war nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Geld ist nicht alles. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Geld ist so gut wie der Besitzer, denn der bestimmt, was damit geschieht. Aber das, was wirklich zählt und was der Anfang ist von allem Guten, was wir dann tun und geben können, ist der Weg, das Vertrauen auf Gott. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben empfangen kann. Und ich möchte jetzt ein Gebet mit euch sprechen, das genau dahin führt. Jeder Mensch auf dieser Erde, der dieses Gebet von Herzen sprechen kann und spricht, macht einen Herrschaftswechsel aus. Darum möchte ich Sie warnen heute, wenn Sie gerade das erste Mal hier sind. Dieses Gebet kostet Sie alles. Nach diesem Gebet wird nichts mehr so sein wie vorher. Sie werden immer noch genauso aussehen. Sie werden vielleicht noch dieselben komischen Gedanken manchmal haben. aber sie haben einen Herrschaftswechsel vollzogen. Sie gehören nicht mehr dem Herrn dieser Welt, der Teufel wird von Gott so genannt, als legitimer Herrscher über den Planeten Erde, sondern sie haben einen Herrschaftswechsel hin zum Herrn Jesus Christus, zum Vater im Himmel, zum Heiligen Geist, zum Gott der Bibel gemacht, der von nun an ihr Leben in die Hand nimmt und führt. Das ist ein radikaler Schritt. Der will überlegt sein, aber auch nicht zu lange. Denn andere Kräfte werden versuchen, sie von dieser Entscheidung weit wegzuziehen. Denn diese Entscheidung verändert alles. Wenn der Feind die Herrschaft über sie verloren hat, ja, dann kann Gott tatsächlich sie segnen und mit ihnen tun, was immer er geplant hatte von vor ihrer Geburt schon an. Denn sie sind ein Werkzeug Gottes, gemacht, um ihn zu lieben. Das ist das Allererste. Gott möchte sie lieben und er möchte, dass sie ihn kennenlernen. Und jeder, der das von Herzen möchte, trotz der Warnung, die ich jetzt ausgesprochen habe, es war mit einem Augenzwinkern diese Warnung, denn ich kann unterm Strich sagen, niemand verliert dabei, im Gegenteil. Das Leben Gott zu geben, heißt, das ganze Leben im Überfluss zu empfangen, was Gott für uns hat. Und das ist viel mehr, als wir aus eigener Kraft jemals haben würden. Und je älter sie sind, desto mehr wissen sie, dass ich recht habe. Ja, mit 20 hat man noch Illusionen, mit 30 hat man schon so viel probiert, mit 40 noch mehr, mit 50 noch mehr. Man hat herausgefunden, alles, was ich tue, führt mich nicht dahin, dass ich wirklich Frieden in meinem Herzen habe. Dass ich wirklich weiß, Gott ist mit mir, dass mein Leben einen Sinn bekommt und ein Ziel hat. Aber Christus ist genau dafür gestorben, damit unser Leben einen Sinn hat. Und so möchte ich mit euch dieses Gebet beten. Es ist ein einfaches Gebet. Ein Gebet, wo ich mich als Sünder vor Gott stelle und sage, Herr, ich weiß, ich habe Fehler gemacht und ich möchte, dass du mir vergibst. Ich möchte heute Vergebung empfangen und damit auch neues Leben. Das kostet sie nichts, außer ihr Leben. Okay? So sprecht mit mir zusammen, jeder, der das von Herzen möchte. Herr Jesus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.